Die meisten Menschen, die Magnesium einnehmen, machen gleichzeitig zwei Fehler, über die aber keiner spricht. Fehler Nummer 1. Die Menschen kaufen das günstigste Präparat in der Drogerie. Klingt gut, kostet wenig, ist am Ende aber eher teures Abführmittel. Das heißt, das Magnesium landet nicht in den Zellen, da wo es hingehört, sondern tatsächlich eher in der Toilette. Fehler Nummer 2. Du lässt dann jetzt deine Magnesiumspiegel beim Arzt bestimmen im Blut. Die Werte kommen zurück, das heißt, alles im Normalbereich, und der fehlerhafte Schluss, der daraus jetzt resultiert ist, alles ist gut. Dabei ist der meistens gemessene Serumparameter gar nicht der aussagekräftigste Wert, wenn es um das Magnesium geht, und repräsentiert weniger als 1% des gesamten Magnesiums in deinem Körper. Dazu aber später nochmal im Detail mehr. Hi und herzlich willkommen, falls du neu hier bist. Mein Name ist Timo Osterhaus, ich bin Arzt, Gründer und Leiter der Medletics Academy. Und hier bei uns gibt es keine fremde Produktwerbung und keine Empfehlungen gegen Bezahlung, sondern am Ende nur die pure Wissenschaft gepaart mit dem, was wir jahrelang aus der Erfahrung in der Praxis gesehen haben, sodass du am Ende für dich entscheiden kannst, was und vor allen Dingen wie du für dich danach in deinen Alltag implementieren möchtest. Und ich verrate dir in diesem Video nicht nur alles, was du über Magnesium und die Supplementation wissen musst, sondern vor allen Dingen auch, auf welche Form du achten solltest. Ob das jetzt Bisglycinat, Citrat, Treonat, Taurat ist, jede Form verspricht am Ende andere Dinge und wird von verschiedenen Influencern heutzutage für ganz spezifische Probleme angepriesen. Die wahre Antwort ist allerdings deutlich simpler, als du jetzt vielleicht denken würdest. Für die meisten Menschen ist die Form aber an und für sich gar nicht so entscheidend, wie die Supplement-Industrie oder auch Social Media uns gerne weiß machen wollen. Was nämlich wirklich zählt, sind eigentlich andere Dinge, und deswegen gehen wir jetzt auf die 5 relevantesten Faktoren rund um Magnesium im Detail ein. Punkt Nummer 1 ist, dass Magnesium in den allermeisten Fällen von den allermeisten Ärzten leider falsch gemessen wird. Grundsätzlich muss man verschiedene Werte von Magnesium unterscheiden, und ganz vorneweg gesagt, es gibt nicht den perfekten Magnesiumwert, denn am Ende wird Magnesium zu einem Großteil am Ende auch in Muskulatur und Knochen gespeichert, die ich nicht wirklich bestimmen oder messen kann, zumindest nicht über einen Blutwert. Schaut man sich jetzt aber Blutwerte an, dann ist der Serumparameter tatsächlich der schlechteste von all diesen Parametern. Denn er hat zwar den großen Vorteil, dass er sehr standardisiert ist und eigentlich fast jedes Labor ihn irgendwo abnimmt und er auch nicht sonderlich kostenintensiv ist, aber wir haben eben starke Nachteile, nämlich ist es so, dass ein normaler Serumwert weniger als 1% des gesamten Magnesiums in unserem Körper repräsentiert. Und wenn man den zweiten Parameter, nämlich den Vollblutparameter, der deutlich sinnvoller ist, aber auch seine Schwächen mitbringt, primär bestimmen sollte, ist es vielleicht sinnvoll zu verstehen, was diese zwei Werte im Detail jetzt wirklich im Blut messen. Dazu sollte man wissen, wenn wir jetzt den Großteil von Magnesium über Knochen und Muskulatur mal ausblenden, dann ist es so, dass das Magnesium, was sich im Blut befindet sich auf der einen Seite in dem Extrazellulärraum, also um die ganzen Zellen herum im Blut, und auf der anderen Seite innerhalb der Zellen, primär in den roten Blutkörperchen. Und der Serumparameter misst jetzt das gesamte Magnesium, was außerhalb der Zellen ist. Das sind aber nur so 10-20% circa. Und der Vollblutparameter misst das, was sich im Serum befindet, plus das, was intrazellulär ist. Und das ist eben ein sehr relevanter Punkt, weil bei Magnesium ungefähr 70-80% intrazellulär sitzen. Das bedeutet, wir haben hier den Vorteil, dass wir frühzeitige Magnesiumschwankungen am Ende besser identifizieren können. Das Ganze ist zwar irgendwo natürlich ein bisschen teurer und wird am Ende von deutlich weniger Laboren gemessen, und man hat einfach eine deutlich schlechtere Verfügbarkeit von diesem Wert. Deswegen ist es wichtig, dass, wenn man hier das Ganze für sich bestimmen möchte, dass man das Labor bzw. mit einem Arzt arbeitet, der das Ganze auch schon mit langjähriger Erfahrung umsetzt bzw. weiß, wo der Unterschied zwischen Serum und Magnesium im Vollblut letzten Endes ist. Aber, wie gerade eben schon gesagt, Auch die Vollblutparameter haben Nachteile. Nämlich ist es so, dass auch der Vollblutparameter nur einen Bruchteil des Magnesiums im gesamten Körper am Ende repräsentiert, aber eben schon deutlich mehr als der Serumparameter. Schaut man hier jetzt so ein bisschen in die Studien tiefer rein, sieht man, dass es auch eine starke genetische Ausprägung gibt. Das heißt, es kann de facto sein, dass wenn die Magnesiumspiegel dauerhaft erniedrigt sind, dass man eine genetische Prädisposition dazu hat, einfach genetisch erniedrigte Magnesiumspiegel zu haben. Auch hier ist am Ende immer das MIK-Prinzip am sinnvollsten. Das heißt, man misst den Magnesiumspiegel im Vollblut, interveniert danach, das heißt supplementiert Magnesium, kommen wir gleich noch im Detail zu, und dann kontrolliert man wieder, um eben zu sehen, ob das, was man in der Praxis versucht hat anzuwenden, dann auch wirklich nachweislich messbar im Körper dort ankommt, wo es hin soll. Kommen wir einmal zu Punkt 2 und nämlich dem wahrscheinlich größten Mythos zu Magnesium und einer der häufigsten Gründen, warum Menschen Magnesium supplementieren, aber leider und tragischerweise auch einer der häufigsten Gründe, warum Magnesium verschrieben wird, nämlich aufgrund von Muskelkrämpfen. Man muss ganz klar vorneweg sagen, dass die aktuelle Evidenz das überhaupt nicht stützt, beziehungsweise eigentlich sogar widerlegt. Das bedeutet, vorneweg gesagt, Magnesium sorgt nicht dafür, dass man über eine Supplementation präventiv dafür sorgen kann, Muskelkrämpfe zu verhindern. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen und wie so oft in der Wissenschaft und in der Medizin ist es so, dass es irgendwo im Detail dann liegt, aber man muss hier sagen, die Datenlage ist ziemlich aussagekräftig und es gibt eigentlich nur eine relevante Ausnahme und auch die hat ziemlich viele statistische Probleme in den Studien. Das sind Schwangere, wo es wahrscheinlich sehr sinnvoll sein kann für Muskelkrämpfe. Und Magnesium ist in der Schwangerschaft auf jeden Fall auch sinnvoll, aus ganz vielen anderen Gesichtspunkten, aber jetzt nicht per se nur für das Thema Muskelkrämpfe. Aber hier gibt es positive Evidenzen zu. Vielleicht hier mal ganz kurz einen klaren Abschnitt aus einer Studie aus dem Jahr 2020. Die klinische Forschung stützt den breiten Einsatz von Magnesiumsupplementen gegen Krämpfe nicht. Meta-Analysen zeigen konsistent, dass Magnesium weder die Krampfhäufigkeit noch die Intensität oder Dauer signifikant reduzieren kann. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass Magnesium keinen Sinn ergibt zu nehmen, sondern es ist einfach nur nicht sinnvoll, um Muskelkrämpfe zu beseitigen bzw. präventiv vorzubeugen. Ganz kleiner Hint an dieser Stelle, nächste Woche kommt eine super spannende Folge mit einem Minimalismus-Guide zum Thema Supplementation ganz allgemein. Wie sollte man damit umgehen? Welche Konzepte sollte man dort eigentlich verfolgen? Wie findet man Produkte? Welche Sachen sind sinnvoll? Welche nicht? Wie sollte man grundsätzlich damit umgehen? Das ist auf jeden Fall eine Folge, wenn du dich für Supplementation interessierst und dadurch deinen Alltag, dein Leben und Co. gesünder gestalten möchtest. Dann erfährst du dort, wie du das Ganze machen kannst und vor allen Dingen, dass es ein nice to have am Ende des Tages ist und wie du das Ganze in deinen Alltag perfekt integrieren kannst. Punkt Nummer 3 ist die häufig beschriebene Nebenwirkung von Magnesium, nämlich das Thema Durchfall. Und wenn ich mich so an die letzten 3 bis 4 Jahre erinnere, dann höre ich Magnesium fast eigentlich immer unter diesem Aspekt von Muskelkrämpfen und am Ende, wenn Panik um Magnesiumsupplementation gemacht wird, dann wegen diesem Thema Durchfall. Zuallererst muss man mal sagen, es gibt eigentlich keinerlei Studien, die diesen Endpunkt Durchfall wirklich untersuchen, zumindest keine großen RCT-Studien. Wo diese Nebenwirkung von Magnesium aufkommt, ist, wenn Magnesium für andere spezifische Endpunkte untersucht wird und dann taucht es eben als Nebenwirkung auf. Was man aber klar sagen muss, ist, dass diese Nebenwirkung, die ja per se erstmal gar nicht negativ oder positiv geframed ist, eine, die in einem gewissen Kontext, nämlich im Kontext von Verstopfung, auch wieder studienmäßig als positiv betrachtet wird, weil es eben als therapeutische Intervention bei Verstopfung bzw. der Obstipation eingesetzt werden kann. Wir reden hier so von Mengenangaben zwischen 250 und so 400 bis 450 Milligramm pro Tag und das ist beispielsweise auch etwas, was man wunderbar, wie eben schon mal angedeutet, in der Schwangerschaft anwenden kann. Sowohl für verschiedene Punkte, aber wenn man jetzt bei diesem Thema Verstopfung oder Obstipation bleiben würde, ist es auch in diesem Kontext sehr sinnvoll. Aber auch wenn man nicht schwanger ist, kann man das bei Obstipation anwenden. Vielleicht mal als praktischen Take. Ich habe jetzt aus über 10 Jahren Erfahrung mit Menschen in der Zusammenarbeit noch nie gesehen, dass diese Nebenwirkung so stark ausgeprägt ist. dass sie wirklich zum Problem wird. Am Ende des Tages ist sie ja auch dadurch limitierbar, dass man halt dann einfach weniger Magnesium am Tag danach nimmt. Das sind auch tatsächlich aber nicht alle Magnesiumformen, die dieses Thema gleichzeitig betreffen. Das heißt, ein Magnesiumbisglycinat neigt nicht so viel zum Thema Durchfällen, wie es am Ende ein Magnesiumoxid oder vielleicht ein Sulfat tut. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Magnesiumoxid wird de facto von der Bioverfügbarkeit am schlechtesten von unserem System aufgenommen. Kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Was bedeutet das aber, wenn ein Magnesium nicht genügend aufgenommen wird? Ja, es verbleibt im Darm. Und dadurch, dass Magnesiumoxid oder auch Sulfat osmotisch aktiv sind, binden sie Wasser. Das heißt, sie ziehen quasi Wasser in das Innere vom Darmlumen, wodurch dann mehr Wasser im Darmlumen ist. Und das führt am Ende dazu, dass man mehr wässrigen Stuhlgang hat, was dann am Ende auch als Durchfall betitelt wird. Ganz grundsätzlich müsste man eigentlich, wenn man sich die Definition medizinisch von Durchfall anschaut, ist das kein wässriger Stuhlgang, sondern ist es eigentlich über die Frequenz definiert. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu Punkt 4, nämlich zu den relevantesten Magnesiumformen. Und das, was man heutzutage bei Social Media und Co. immer wieder hört und was einem auch immer wieder verkauft wird, sind verschiedene Magnesiumpräparate, die einen ganz spezifischen Effekt erfüllen, weil sie eine ganz spezifische Form beinhalten. Eigentlich kann man das so de facto gar nicht richtig sagen. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail. Die einzige Magnesiumform, die man wirklich mit einem ganz spezifischen Ziel in Verbindung bringen kann, und die hatten wir gerade eben schon, ist das Magnesiumoxid, nämlich für die Condition oder für das Problem der Verstopfung. Das heißt, Magnesiumoxid verbleibt im Darm und kann somit am Ende den Stuhlgang weicher machen bzw. wässriger machen, was dann eben der Verstopfung entgegenwirken kann, weil es so wenig aufgenommen werden kann. Schaut man jetzt aber mal in die Daten für ein etwas bekannteres Magnesium heutzutage, das Magnesium-L-Treonat, was sich per se am meisten in der Rückenmarksflüssigkeit ansammeln soll und deswegen sich primär auf den Schlaf auswirken soll. Da sieht man so, dass Magnesium-Treonat ganz spezifische Transportwege an der Blut-Hirn-Schranke nutzt, was in Tiermodellen, ganz wichtig, nochmal in Anführungsstrichen, in Tiermodellen, eine deutlich höhere Gehirnanreicherung zeigt als bei den anderen Standardformen. Das heißt, Magnesium-L-Treonat war hier stark überlegen. Und was man dann in diesen Tierstudien gesehen hat, dass dieses erhöhte Gehirnmagnesium theoretisch, was ja dann häufiger in der Hirnsubstanz bzw. im Hirnwasser vorgekommen ist, fördert die synaptische Plastizität und verbessert dann so Dinge wie Lernen, Gedächtnisfunktionen und Co. Das ist aber alles im Tiermodell. Und es ist leider de facto, für die, die es nicht wissen, nicht so oft so, dass Tierstudien 1:1 auf den Menschen übertragbar sind. Das heißt, schaut man sich das Ganze dann in der Praxis für den Menschen wirklich an, gibt es keine Humandaten, die zum jetzigen Zeitpunkt, sprich im Jahr 2026, vorhanden sind, die eine bessere Absorption vom Gehirn beim Menschen wirklich belegen würden. Sprich, dadurch können wir auch nicht sagen, dass Magnesium-L-Treonat den Schlaf besser fördert oder am Ende dazu beiträgt, dass wir irgendwie eine bessere kognitive Leistung oder irgendwie etwas hätten. Und ich glaube, das Ganze hängt am Ende mit einem großen Kernpunkt zusammen, den man am Ende des Tages wahrscheinlich an vielen Ecken falsch interpretiert hat. Weil es ist natürlich häufig so, dass jetzt, wenn einer spezifischen Magnesiumform, wie jetzt dem Treonat in diesem Beispiel, eine ganz spezifische Wirkung zum Beispiel bei Migräne, wenn wir jetzt über das Gehirn oder über Kopfschmerzen beispielsweise reden würden, zugeschrieben wird, dann liegt es oft daran, dass genau diese spezifische Magnesiumform in den wissenschaftlichen Studien mit genau diesem spezifischen Endpunkt, beispielsweise Reduzierung von Migräneanfällen, untersucht wurde. Und deswegen wird der Rückschluss gezogen, dass diese Magnesiumform, die dort eingesetzt wurde, primär den besten Effekt erzielen würde, was aber ja man so gar nicht sagen kann, weil am Ende man gar nicht weiß, ob nicht vielleicht die 7, 8, 9, 10 anderen Magnesiumformen nicht den gleichen Effekt mit sich gebracht hätten. Und ein weiterer Fehlschluss, der hier häufig gemacht wird, und da muss man vielleicht so ganz kurz so ein bisschen in die biochemische Wirkweise oder auch in die Biochemie überhaupt reingehen, ist es so, dass Magnesium am Ende systemisch immer gleich wirkt. Weil sobald Magnesium im Darm gespalten ist und dann am Ende, also von seiner Unterform, dem Treonat, dem Citrat und Co. gespalten ist und dann im Blut angekommen ist, liegt es immer als ionisiertes Magnesium vor und kann damit eigentlich gar nicht an unterschiedliche Stellen und unterschiedliche Wirkungen erfüllen. Denn am Ende landet es alles an der gleichen Stelle im Blut. Und deswegen ist die Form deutlich weniger entscheidend als die Menge, beziehungsweise darauf zu achten, dass man, wenn man nicht diesen Vorteil von der Wirkung entgegengesetzt von Verstopfung haben möchte, dass man primär auf ein Magnesiumpräparat achtet, wo am Ende wenig bis gar kein Magnesiumoxid drin ist. Aber auch das ist wieder davon abhängig, was für ein Szenario hat man. In der Schwangerschaft beispielsweise, meiner Ansicht nach sehr sinnvoll, auch auf ein Oxid zurückzugreifen. Wenn man Menschen hat, die sich wenig bewegen, auch sehr sinnvoll, auf ein Oxid zurückzugreifen, um positive Effekte auf die Verdauung zu haben. Ganz wichtiger Punkt jetzt am Ende, das bedeutet aber nicht, dass es Quatsch ist, auf ein Magnesiumkomplex zurückzugreifen. Ich persönlich habe in der Praxis nach wie vor die besten Erfahrungen bei Klienten und Patienten gemacht, wenn wir mit Magnesiumkomplexpräparaten gearbeitet haben, was möglicherweise daran liegen kann, dass die verschiedenen Magnesiumformen über verschiedene Transporter aufgenommen werden können und wir dadurch einfach eine höhere Aufnahme gewährleisten können. Aber du merkst, hier ist sehr viel Konjunktiv im Spiel, weil wir wissen überhaupt nicht zu 100%, welche Magnesiumform über welchen Transporter ganz genau aufgenommen wird und wie sich das Ganze in verschiedenen Wechselwirkungen bedingt. Trotz alledem würde ich persönlich am ehesten zu einem Magnesiumkomplex greifen. Punkt 5 ist das unterschiedliche Ziel von der Magnesiumsupplementation. Denn grundlegend sollte man an und für sich jedes Supplement immer nur mit einem spezifischen Ziel supplementieren. Und bei Magnesium gibt es zwei unterschiedliche Ziele. Das erste, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, wir messen den Spiegel im Vollblut, wir intervenieren mit einer Supplementation und kontrollieren den Spiegel dann wieder, um am Ende zu schauen, ob das Magnesium ankommt, ob die Werte sich verbessern, wobei wir natürlich klar sagen müssen, dass wir jetzt nicht einfach einen Laborwert optimieren können und dann sagen, jemand ist per se gesünder. Das muss natürlich immer in einem ganzheitlichen Kontext mit Anamnese, spezifischen Fragebögen und Co. am Ende mit dem subjektiven Empfinden des Menschen in Korrelation gebracht werden. Punkt 2, und das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, vor allem wenn ich keine Blutwerte messe, ist es eine Intervention, eine Therapie, eine Behandlung am Ende mit Magnesium zu steuern bei verschiedenen Problemen oder bei verschiedenen Erkrankungen. Vorneweg sei hier gesagt, das ist natürlich ein Thema, da könnten wir jetzt 2 Stunden drüber reden und wenn ihr wollt, dass wir da tiefer reingehen, dann postet das sehr gerne mal unten in die Kommentare, dann werde ich mal eine separate Folge zu diesen verschiedenen Conditions, zu diesen verschiedenen Erkrankungen aufnehmen, welche Dinge dort noch relevant sein können. Ich habe jetzt hier exemplarisch einfach mal 3 Stück rausgenommen, das ist das Thema chronischer Stress bzw. Stress, das ist das Thema Bluthochdruck und Migräne und vorneweg sei gesagt, dass natürlich die Magnesiumsupplementation keinerlei Therapeutikum oder keiner medikamentösen oder medizinischen Therapie jetzt überlegen ist, sondern wir reden hier jetzt von Begleitsupplementation oder Begleittherapie durch Magnesium, wenn man das so nennen möchte. Also bei Stress wissen wir aus Studien, dass Magnesium sehr sinnvoll sein kann, weil es beruhigend wirken kann. Es kann aber durchaus auch sein, dass die Magnesiumausscheidung bei Stress erhöht ist, was hier in so einem spezifischen Fall bei chronischem Stress am Ende dazu beitragen könnte, dass man Mängel ausgleicht, gleichzeitig aber unser beruhigendes System neuronal aktivieren würde. Und Magnesium wirkt sich auch wenn wir dazu tatsächlich gar nicht so viele Studien haben, wie man eigentlich denken würde, wirkt es sich auch positiv auf den Schlaf auf, was natürlich am Ende Stress wieder reduzieren kann, beziehungsweise die Resilienz erhöhen kann und wir dadurch einfach besser mit Stress umgehen können. Erkrankung Nummer 2 ist der Bluthochdruck. Und die Studien zu Bluthochdruck sind tatsächlich ziemlich gut, wenn es darum geht, eine signifikante Senkung des Bluthochdruckes durch eine Begleittherapie mit Magnesium zu herbeizuführen. Am Ende funktioniert das vor allen Dingen gut bei Patienten und Patientinnen, die andere metabolische Begleiterkrankungen haben, die wahrscheinlich einen Magnesiummangel tatsächlich haben. und ist etwas, was medizinisch absolut indiziert ist, was in der Intensivmedizin auch ständig gemacht wird. Es wird viel mit Infusion normalerweise gearbeitet, funktioniert oral aber trotzdem sehr gut und ist meiner Ansicht nach, und auch wenn man so in die neuesten Studien schaut, und wir haben ja Daten von 2021, 2017, also eigentlich alles recht neue Daten, ist es einfach vor allen Dingen so, dass Menschen oder Patienten, die medikamentös nicht richtig gut eingestellt sind, was natürlich ein und für sich erstmal dann der primäre Punkt sein sollte, der gemacht wird, die profitieren vor allen Dingen von einer Magnesiumsupplementation. Und es geht jetzt wirklich rein um die therapeutische Wirkung von Magnesium auf den Bluthochdruck. Magnesium macht natürlich super viele andere positive Dinge auf die Allgemeingesundheit, was sich sekundär natürlich auch dann wieder aufs Befinden auswirken kann. Und Nummer drei, und das ist wahrscheinlich, wenn man sich die Daten anguckt, mit die belegteste Intervention, nämlich bei Migräne. Und so kann Magnesium beispielsweise bei Patienten mit menstrueller Migräne oder auch bei Migräne mit Aura dazu beitragen, dass die Anfallshäufigkeit sich reduziert, aber auch, dass die Stärke der Anfälle runtergeht. Und das ist natürlich durch ein Mikronährstoff wie Magnesium, der sowieso sehr viele positive Effekte hat und tatsächlich einfach eigentlich ehrlicherweise kaum ein Risiko mit sich bringt, außer dass wenn man zu viel nehmen würde, man mal kurz einen Tag Durchfall hat, was man am Tag danach ja dann wieder reduzieren könnte, ist das schon eine ziemlich, ziemlich gute Sache meiner Ansicht nach und ist etwas, was jeder Migräne-Patient mit seinem Therapeuten, mit seinem Health Professional auf jeden Fall besprechen sollte oder das natürlich auch in der niedrigen Dosierung einfach mal probieren kann. Wenn ihr mehr zu diesen ganzen Themen rund um Magnesium oder auch den Interventionen wissen wollt, dann postet das gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt bewusst versucht, mal eine etwas kürzere Folge zu machen, die man so zwischendurch auch hören kann. Wenn ihr da aber wollt, dass wir mehr ins Detail gehen, dass wir längere Folgen machen, postet das einfach super gerne in die Kommentare, dann kriegen wir so ein bisschen Input, was wir theoretisch für euch eher machen wollen, womit ihr vor allem praktisch am besten arbeiten könnt und was euch am Ende des Tages auch am besten hilft. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, Magnesium ist ein sehr sinnvolles Supplement. Am Ende wird diese ganze Diskussion bei Social Media und über Marketing und Co. mit diesen ganzen Magnesiumformen aber auch extrem overhyped dargestellt, auch wenn ich trotzdem aus der Erfahrung immer noch zu einem Magnesiumkomplex raten würde. Und man muss sagen, Magnesium ist nicht so nebenwirkungsreich, wie es häufig beschrieben wird. Grundsätzlich muss man ja sagen, werden die meisten Supplemente als absolut böse dargestellt, warum das jetzt auch immer so ist. Beziehungsweise die Risiken werden größer gemacht, als eigentlich der Nutzen, der in der Praxis entstehen würde. Ist ja nicht nur bei Magnesium so, sondern auch bei Vitamin D und Co. Und an und für sich ist Magnesium ein sehr spannender Begleitstoff für verschiedene Erkrankungen, wo man jetzt noch deutlich tiefer reingehen könnte. In dem Sinne, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.